Ja, schlagt mit mir gemeinsam das Buch Genesis, das erste Buch Mose im Kapitel 44 auf. Erste Buch Mose oder Genesis, Kapitel 44. Und dort lesen wir den heutigen Predigttext und was Gott zu uns sagt. Dort heißt es: Und Josef befahl seinem Haushalter: Fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie tragen können. Lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Und meinen Becher, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten mit dem Geld für das Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es hell wurde, ließen sie die Männer mit ihren Eseln ziehen. Als sie aber zur Stadt hinaus waren und nicht weit gekommen waren, sagte Josef zu seinem Haushalter: Auf, jage den Männern nach, und wenn du sie erreichst, so sage zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht der Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt? Ihr habt übel getan. Als er sie erreichte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Sei fern von deinen Knechten, das zu tun. Sieh, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, haben wir aus Kanaan wieder zu dir gebracht. Und wie sollten wir da aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Dazu wollen auch wir Knechte meines Herrn sein. Er sagte: Ja, es sei so, wie ihr gesagt habt. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr aber sollt frei sein. Schnell legte jeder seinen Sack ab auf die Erde und jeder tat seinen Sack auf. Und er suchte und fing beim Ältesten an bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Gewänder und jeder belud seinen Esel und sie zogen wieder in die Stadt. Und Juda ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Josef aber sagte zu ihnen: Wie habt ihr das tun dürfen? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann wie ich bin, wahrsagen kann? Juda sagte: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Oder wie sollen wir reden? Und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Sieh, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind Knechte meines Herrn. Er aber sagte: Das sei ferne von mir, so etwas zu tun. Der Mann, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht mit Frieden hinauf zu eurem Vater. Da trat Juda zu ihm und sagte: Mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sagte: Habt ihr noch einen Vater oder noch einen Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: Wir haben einen Vater, der ist alt, und einen kleinen Jungen in seinem Alter geboren. Sein Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Da sagtest du zu deinen Knechten: Bringt ihn herab zu mir, ich will ihn mit meinen Augen sehen. Wir aber antworteten meinem Herrn: Der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, würde der sterben. Da sagtest du zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm die Worte meines Herrn. Da sagte unser Vater: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sagten: Wir können nicht hinabziehen, nur wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir können dem Mann nicht ins Gesicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich sagte, er ist gewiss zerrissen. Und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und es widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter ins Totenreich bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Junge wäre nicht bei uns, an dessen Seele seine Seele hängt, so wird es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Junge nicht da ist. so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechts, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter ins Totenreich bringen. Denn ich, dein Knecht, bin bei meinem Vater Bürge geworden für den Jungen und sagte, bringe ich ihn dir nicht wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum, lass doch deinen Knecht hierbleiben als Knecht meines Herrn an des Jungen statt und lass den Jungen mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich zu meinem Vater hinaufziehen, wenn der Junge nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der meinem Vater begegnen würde. Amen.
Wir wollen noch einmal den Herrn anrufen, dass er sein Wort an uns segnet. Herr, wir danken dir, dass du der König aller Könige bist und der Herr aller Herren. Dass bei dir die Macht ist und auch die Weisheit. Dass wir zu dir kommen können, ohne dass wir dir etwas vormachen können noch müssen. Denn du erforschst die Herzen und prüfst die Gedanken. Vor dir ist alles bloß und aufgedeckt. Aber du rufst uns zu dir und sagst, kommt doch her, lasst uns miteinander rechten. Herr, wir danken dir für diese Barmherzigkeit. Nun bitten wir dich, dass du dein Wort gebrauchst und deinen Arm ausstreckst, um uns zu dir zu ziehen. Gib, dass wir wahr werden vor dir und gleichzeitig deine Hilfe sehen. Erbarme dich über unsere Seelen und pflege sie. Erbarme dich über die Seelen derer, die verloren sind und rette sie. O Herr, du Gott der Rettung. Und du Gott deines Volkes, komm in unsere Mitte und gebrauche dein Wort. Amen. Wenn wir uns kurz erinnern, was wir die letzten Male bei der Geschichte, bei dem Bericht von der die Geschichte Jakobs und dem Bericht von Josef und seinen Brüdern gelesen haben, dann wollen wir vor allem auf die letzten Verse in besonderer Weise achten, nämlich, dass Josef sie eingeladen hatte zu einem Essen. Josef hatte gefordert, dass Benjamin mitgebracht wird beim nächsten Mal, wenn sie kommen, um Korn zu holen. Und er hat gesagt, ihr dürft mein Angesicht nicht sehen, ohne dass Benjamin in eurer Mitte ist. Jakob wollte Benjamin gar nicht losgeben. Aber die Brüder wussten, vor diesem Verwalter des Königs von Pharao, des Pharaos, können sie nicht ohne ihren jüngsten Sohn erscheinen. Und schließlich tritt Juda für Benjamin ein. Er sagt, ich will Bürge sein. Ich werde die Garantie für ihn übernehmen. Und wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, sagt er zu seinem Vater, dann will ich die Schuld vor dir tragen, mein Leben lang. Und Jakob lernt seine Lektion. Er beugt sich, er gibt den Sohn, den Benjamin, und das Schicksal in die Hände des Allmächtigen. Wir haben gelesen, wie er nicht dem Juda vertraut, nicht den Umständen. Er sagt, Gott gebe euch Barmherzigkeit vor diesem Mann. Und er ergibt auch das Ende, das mögliche Ende in die Hände Gottes. Und wenn ich der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt, bedeutet, Herr, wenn du es entscheidest, habe ich auch dazu ein inneres Ja. Nun, so kommen sie zu Josef und Josef macht ein Festmahl. Und auf diesem Festmahl setzt er die Brüder in die richtige Reihenfolge. Vom Ältesten, von Ruben bis zum Jüngsten, bis zu Benjamin. Und was macht er da? Er provoziert die, kann man sagen, er provoziert sie. Beziehungsweise provozieren würden wir sagen, wenn jemand wirklich es schafft, andere herauszufordern, aber er macht einen Test. Er will sehen, was in ihrem Innern ist. Und er bevorzugt Benjamin. Er gibt ihm 5-mal so viel wie alle anderen, um zu sehen, was machen sie mit ihrem Jüngsten, dem Bevorzugten? Wie gehen sie damit um? Das war das Ende dieses Gastmahls und wir sahen, sie freuten sich sogar. Sie freuten sich an diesem Gastmahl. Und hier beginnt unser Kapitel, Kapitel 44, dass Josef dem Verwalter einen Auftrag gibt. Fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten samt dem Geld für das Korn. Und er handelte nach dem Wort Josefs, das er gesprochen hatte. Er bringt also eine Situation in ihr Leben hinein, einen weiteren Test in das Leben dieser Brüder. Und wir sehen sehr schnell, worauf es hinausläuft. Und als der Morgen anbrach, ließ man die Männer ziehen samt ihren Esel. Als sie aber zur Stadt hinausgekommen und noch nicht weit entfernt waren, sprach Josef zu seinem Verwalter: Mache dich auf, jage den Männern nach. Und wenn du sie eingeholt hast, sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Alles, was sie tun oder was hier ihnen widerfährt, sind durch Gottes Gnade und durch die Weisheit, die er dem Josef gab, Situationen, die nicht bei der aktuellen Situation stehen bleiben sollten, sondern die alle eine Tragweite hatten, eine Bedeutung und zurückschauten auf etwas, was viele Jahre vorher passiert war. Nämlich ungefähr 22 Jahre vorher passiert war. Nämlich als sie noch den Josef hassten, weil er bevorzugt war. Und als sie ihn gefangen nahmen und verkauften, als Sklave verkauften. Und wir merken, dass die Art und Weise, wie sie konfrontiert werden, sie genau darauf hinweist: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Nun, er sagt, ist das nicht derjenige, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrzusagen pflegt, ihr habt Böses getan? Wir stolpern als neutestamentliche Gläubige über die Art und Weise des Bechers oder über den Namen des Bechers, dass Josef darüber wahrzusagen pflegt. Ich weiß nicht genau, warum dieser Vers oder warum das so bezeichnet wird. Wir sehen, dass Josef, als er mit seinem Verwalter spricht, einfach sagt: Meinen silbernen Becher. Wir merken also, es ist eine Bedeutung hereingelegt worden, die eine Botschaft war für diese Männer. Und ich habe gehört, eine Erklärung liegt darin, dass die Ägypter Wahrsager hatten, die machten Wasser in einen Becher rein, ließen dann Öl drauf tropfen und an die Art und Weise, wie sich der Öl verteilte, wahrsagten sie dann, was in der Zukunft sein würde. Dass aber die Ägypter kein Wort dafür hatten, was wahre Prophetie war, was die Juden kannten, was die Hebräer kannten. Also Josef benutzt hier das ägyptische Wort, aber er will darauf hinweisen, dass es wahre Offenbarung, dass es wahre Prophetie gibt. Und er will ihnen zeigen, dass ihre Werke offenbar sein könnten. Denn wenn Josef wahrsagen könnte, so dass er weiß, wer den Becher gestohlen hat, was sind sofort die Gedanken eines jeden Einzelnen? Dass er auch den weit größeren Diebstahl kennt, der viele Jahre zurückliegt. Dieser silberne Becher war nichts im Vergleich zu dem Sohn, den sie gestohlen hatten, dem Vater gestohlen, verkauft hatten, in die Hände zum Sklaven gemacht hatten, enteignet hatten. Und ihr merkt, dass Gott das genauso benutzt. Also der holt sie dann ein Und schaut jetzt erstmal die Antwort der Brüder. Sie sagen, warum redet mein Herr solche Worte? Das sei ferne von deinen Knechten, so etwas zu tun. Ferne? War das wirklich so fern? Da war ein Diebstahl, der war vielleicht größer als der Becher. Sie sagen, sowas würden wir nie tun. Das ist die Art und Weise, wie sie antworten. Sowas würden wir nie tun. Die Reaktion der Jünger, der Brüder, ist aber eine typische Reaktion für Menschen, die beschaffen sind wie ich und du. Wenn wir zu Unrecht beschuldigt werden, merken wir gar nicht, dass in dem Unrecht vielleicht eine Wahrheit ist, die viele andere Dinge aufdeckt. Das heißt, wir bleiben oft bei der äußerlichen Situation und gerade dann, ich sag mal so, der Lügner, der einer Lüge bezichtigt wird, wo er gerade nicht gelogen hat, regt sich am meisten auf. Nicht der, der normalerweise nicht lügt. Hier die Diebe, die den Josef gestohlen haben, sind entsetzt über den Vorwurf, sie könnten gestohlen haben. Und darum auch ihre Reaktion, nämlich, dass sie sagen, siehe, wir haben das Geld, das wir oben in unsere Säcke fanden, aus dem Land Kanaan wieder zurückgebracht. Das ist ein ganz einfaches Argument. Das ist ein Argument für Logik und für Menschenkenntnis. Wird ein Dieb mit seiner Beute, bei der er nicht erwischt worden ist, zurückkommen und sagen, hier hast du das Geld? Gewiss nicht. Nun, wie sollten wir dann einfach etwas von dir nehmen, wenn wir doch bewiesen haben, dass wir ehrliche Leute sind und dass es uns nicht darum geht, Dinge zu behalten oder von anderen zu nehmen? Aber jetzt kommt ihre Aussage und sie sagen, bei welchen von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben und wir andere wollen die Knechte deines Herrn sein. Hier klingt eine Sicherheit heraus, die aber gleichzeitig in diesem Fall ja verständlich ist, weil sie überzeugt waren, dass sie den Becher nicht gestohlen hatten. Und wenn wir bei der Perspektive stehen bleiben, dann würden wir sagen, verständlich. Aber denken wir doch mal drüber nach, dass sie größere Diebe waren. Sie hatten ihren Bruder gestohlen, sie hatten als Sklave verkauft. Und das, was sie hier in ihrer Überzeugung, dass sie Recht haben, sagen, ist ihr Urteil, ihr eigenes Urteil, was sie verdient haben, was sie wirklich verdient haben. Nämlich, dass der es genommen hat, muss getötet werden und die anderen sind rechtmäßig Sklaven. Und welches Urteil haben sie über sich gefällt? Sie haben alle den Tod verdient. Und sie sind rechtmäßig. Sie wären rechtmäßig Sklaven des Potiphar, also hier des Verwalters von Pharao, des Obersten von Ägypten. Zaphnat Paneach. Genau, von Josef, nach seinem ägyptischen Namen. Nun, der Verwalter ist sehr klug. Er musste ja vorher sie nach dem Alter ordnen und er beginnt beim Ältesten. Der Älteste hat auch die größte Verantwortung. Jetzt merken wir, wie die Bibel, wie Mose hier durch den Heiligen Geist uns hilft, darüber nachzudenken, was das bedeutete. Er wühlt im Sack des Ältesten. Und er findet nichts. Der zweite Sack wird heruntergehoben und er findet nichts. Was würde bei euch passieren, wenn ihr da steht und zuguckt? Erleichterung? Erleichterung, vielleicht beim ersten Sack, spätestens beim dritten oder vierten, Selbstsicherheit. Naja, der wird schon merken. Der wird schon merken, dass wir unschuldig sind. Und dann beim Jüngsten kommt der Becher raus. Nun, Josef hatte, von Benjamin wird nichts gesagt in diesem Kapitel. Josef hatte nur im Kapitel vorher zu ihm gesagt, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Darüber haben wir gesprochen. Wir wollen aber hier auch deswegen bei dem Text bleiben. Der Verwalter sagt nun, nach eurem Wort, so soll es sein, bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Wir merken, er reduziert es. Er reduziert es, das, was sie gesagt haben, auf die einfache Tatsache, der Dieb, der sei bestraft. Aber nur er. Alle anderen sind frei. Und dann haben wir die Situation, da fand sich der Becher in Benjamins Sack, Kapitel Vers 12. Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Ich habe diesen ersten Teil überschrieben mit die Prüfung. Die Prüfung. Josef prüft seine Brüder. Nachdem er den Benjamin so bevorzugt hatte, nachdem er seine eigene Geschichte kannte, nachdem der Benjamin nun sozusagen diesen silbernen Becher, dass der Benjamin nun hier dasteht als Dieb des silbernen Bechers. Und wir müssen etwas uns in Erinnerung bringen. Augen widersprechen unseren Überzeugungen. Und wenn unsere Augen unseren Überzeugungen widersprechen, dann fangen wir an zu zweifeln. Wir fangen an, misstrauisch zu sein. Die Brüder werden alle gesagt haben, Benjamin macht das nie. Aber als der Becher aus dem Sack Benjamins rauskam, da war die Versuchung da. Und wenn doch? Und wenn doch? Wir werden nachher sehen, dass sie in keiner Weise behaupten, dass er das nicht gewesen ist, dass Judah das nicht behauptet. Aber wir merken, diese Prüfung war wirklich eine Prüfung, die bis ins Tiefste ging. Sie war sozusagen, sie stellte ihre Gesinnung einfach ans, oder sie brachte die Gesinnung des Herzens hervor. Sie stellte die Frage, wie steht ihr zu eurem Bruder? Wie steht ihr zu eurem Bruder? Hat sich was in eurem Leben geändert? Hier zerreißen alle ihre Kleider. Sie haben die Kleider nicht zerrissen, sondern die Kleider Josefs zerrissen. Aber hier zerreißen sie alle ihre Kleider und gehen entsetzt zurück. Es ist ein Zeugnis für alle Brüder, dass sie entsetzt sind und dass keiner von ihnen sagt, der soll mal sehen, wie er mit diesem Unrecht fertig wird. Ich gehe nach Hause. Ich habe zu Hause eine Frau, ich habe zu Hause Kinder und die warten auf mich. Und die brauchen mich. Und da kann ich nicht einfach hier bleiben. Nein, sie zerreißen alle ihre Kleider und gehen zurück. Ein Zeichen für eine Änderung ihrer Gesinnung und ihrer Haltung ihrem jüngsten Bruder gegenüber. Nun, Josef konfrontiert sie dann einmal noch damit. Sie zerreißen also alle ihre Kleider. Und dann heißt es, hier wird jetzt Judah zum Redner des ganzen, der ganzen Brüder, also zu dem, der die Verantwortung und die Leitung übernimmt. Und Judah ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Das Wort hier, das, was die Bibel hier gebraucht, ist, dass sie ihn huldigen. Sie neigen sich vor ihm bis auf die Erde, so wie es vorausgesagt worden ist, wie Gott es dem Josef offenbart hatte, so geschah es hier durch die Brüder nach dieser Tat. Josef aber sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass er ein solcher Mann, wie ich es bin, wahrsagen kann? Also da nimmt er Bezug darauf, dass er es weiß. Juda antwortete: Was sollen wir meinem Herrn sagen, was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Diesen zweiten Teil habe ich genannt, oder bevor wir auf den zweiten Teil kommen, vielleicht eine kurze Anwendung. Auch unser Leben. Auch in unserem Leben bringt Gott solche Tests, Prüfungen. Und die Umstände unseres Lebens stellen auch diese Fragen, die Josefs Handeln hier an die Brüder stellte. Und wir wollen es auf eine zentrale Frage reduzieren. Und die zentrale Frage ist: Bist du ein Christ? Bist du ein Christ? Bist du errettet? Woran soll man das merken? Das, was ich jetzt stelle, sind Unterfragen, die genau das prüfen. Hat sich deine Haltung geändert? Du kannst deine Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber du kannst ein neues Urteil über deine Vergangenheit geben. Wir hatten mal einen älteren Mann hier, der war dreimal geschieden. Und er wollte Mitglied der Gemeinde werden. Und ich fragte ihn nach dieser Vergangenheit, weil er sagte, er ist dreimal geschieden. Nun, als er erklärte, warum er dreimal geschieden ist, da waren dreimal die Frauen schuld. Die erste war so, die zweite war so und die dritte war auch so. War noch anders, aber immer waren sie schuld. Ich stellte dann die Frage, was denn seine Verantwortung gewesen wäre. Ich kam nach Hause und schon hatte ich einen Brief, wo er sagte, er würde nicht mehr kommen, weil wir Probleme hätten mit Leuten mit Vergangenheit. Also wir hätten Probleme, wenn Leute nicht eine saubere Vergangenheit hatten. Eine Weste, die sauber ist in der Vergangenheit. Ich schrieb zurück, wir haben keine Probleme mit Leuten der Vergangenheit, denn wenn Gott jemanden errettet und seine Schuld vergibt, wer sind wir, dass wir jemanden auch nur abweisen dürften? Aber wir haben wohl Probleme über das Urteil, das du über deine Vergangenheit hast. Wo ist die Frucht der Buße? Wo ist eine Gesinnungsänderung? Wo eine neue Bewertung deiner Vergangenheit? Wo das Werk des Heiligen Geistes, dass du dein Leben, dass du dich nicht mehr selbst rechtfertigst, sondern dass Gottes Urteil in dein Leben gekommen ist? Dass du sagst, ja, es war, ich habe gesündigt. Es war meine Schuld. Ich habe Gottes Gebote verworfen. Ich bin meinen Weg gegangen. Es gibt einen weiteren Punkt, und bei dem wollen wir es hier stehen lassen. Liebst du die Brüder? Liebst du die Brüder? Eines der wesentlichsten Merkmale im ganzen Neuen Testament ist, dass man einen Christ daran erkennt, dass er Liebe hat zu den Kindern Gottes. Er liebt die Kinder Gottes. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass das nicht die Kinder Gottes sind, die irgendwo in der Welt sind. Das sind nicht sozusagen die Christen, die vielleicht in der arabischen Welt verfolgt werden oder die Christen in Amerika oder die ich im Internet bei YouTube finden kann, sondern es sind die Christen, die rechts und links neben mir sind, hauptsächlich in der Ortsgemeinde. Da sind sie. Da sind die Christen mit Fehlern. Da sind die Christen wie Josef, die scheinbar bevorzugt werden, die vielleicht dadurch etwas überheblich sind. Da sind die Christen, die immer noch ihre Macken und Kanten haben, die mich vielleicht mal behandeln, wie ich es nicht möchte. Oder demütigen oder Unrecht tun. Und trotzdem stellt Gott die Frage, liebst du die Brüder? Und das Neue Testament sagt uns sehr deutlich, dass die Liebe zu den Brüdern ein entscheidendes Merkmal ist, dass ich Gott liebe. Dass die Liebe zu den Brüdern ein entscheidendes Merkmal einer Wiedergeburt ist. Gott hat mein Herz erneuert. Wer Gott liebt, liebt die, die aus Gott geboren sind. Und Johannes sagt sehr klar, er sagt, wie kannst du sagen, du liebst Gott und liebst nicht den Bruder, der aus Gott geboren ist. Unser Alltag prüft unser Herz. Unser Alltag prüft unser Herz und die Reaktionen unseres Alltags prüfen unser Herz. Unsere Beurteilung der Vergangenheit, auch der Sünden unserer Vergangenheit, prüfen unser Herz. Menschen, wenn Menschen über die Vergangenheit sprechen, wenn Christen über die Vergangenheit sprechen und sie finden die Schuld an den Umständen und an vielem anderen, warum sie gesündigt haben, so beweisen oder so fehlt es ihnen, so zeigen sie mit ihrer Haltung, dass sie nie wahr geworden sind vor Gott. Wer wahr geworden ist vor Gott, der redet über seine Sünden aufrichtig. Nicht unbedingt, dass er alles sozusagen meint vor allen Tod präsentieren zu müssen, sich zu entblößen. Das ist nicht gemeint. Aber er sagt, wie es der Umgekehrte im Buch Hiob sagt, ich hatte gesündigt und das Böse verkehrt, aber der Herr hat mir nicht vergolten. Er rühmt die Vergebung über die Vergangenheit. Und wer die Vergebung über die Vergangenheit rühmt, der kann sie nicht klein machen, der kann sie nicht entschuldigen, der kann sie nicht rechtfertigen. Er sagt, Jesus ist dafür gestorben. Er hat meine Schuld getragen. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Er nahm die Strafe. Ah, es war nur so eine kleine, aber er nahm sie. Nein, nein, er sagt es nicht. Er sagt, er nahm die Strafe. Ich habe den Tod verdient. Ich war ein Kind des Todes. Aber er nahm die Strafe. Er nahm sie auf sich. Der Vater bestrafte ihn. Der Vater nahm mich an. Der Vater vergab mir die Schuld. Er gab mir Frieden. Merkt ihr, Vergebung rühmen. Die Vergebung zu rühmen und gleichzeitig die Sünden klein zu machen, das geht nicht, das ist unmöglich. Unser Umgang zeigt also, prüft also unsere Gesinnung, unsere Denkweise. Es fragt nach dem Urteil Gottes über unserem Leben. Hast du das Urteil Gottes über deinem Leben, über deine Vergangenheit aufgerichtet? Oder ist es noch voll von Entschuldigungen? Verharmlosungen, Schuldschiebereien. Hast du die Verantwortung übernommen vor Gott? Wir kommen zum zweiten Punkt. Judas. Buße habe ich das genannt. Buße in der Bibel bedeutet Metanoia. Das ist das Wort im Griechischen für Buße. Und Metanoia heißt Änderung der Gesinnung. Wir erinnern uns, Judas war ein besonders schlimmer Kerl unter den Brüdern. Er war mal so weit gekommen, dass er sogar die Familie der Verheißung verließ, um bei den Kananitern zu wohnen. Er verschwägerte sich mit den Kananitern. Inzest bis in der Familie. Er wollte seine eigene Schwiegertochter verbrennen, obwohl er selbst schuldig war. Und Gott brachte seine Sünde vor sein Angesicht. Und Judas muss zu seiner Schwiegertochter sagen, du bist gerecht, ich nicht. Hier sehen wir diesen Juda mit einer neuen Haltung. Und interessant, wir finden hier die Haltung Josefs in Juda. Denn schaut, was der Juda hier antwortet. Juda bleibt nicht bei dem Becher stehen, sondern Judas sagt, Vers 16, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Wie sollen wir uns rechtfertigen? Und jetzt ist der entscheidende Satz. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Gott, wir stehen vor Gott. Nicht du bist der Wahrsager hier, Josef. Es war Gott. Es war Gott. Die Sünde, unsere Sünde hat uns eingeholt. Er wusste, Gott bringt diese Sünde diese Umstände in ihr Leben hinein, damit sie nicht mehr ausweichen, damit sie nicht mehr fliehen, damit sie aufhören zu fliehen, damit sie aufhören zu decken, damit sie aufhören, Sünde zu verstecken. Denn bis zu diesem Tag hatten sie ihrem Vater keine Schuld bekannt. Bis zu diesem Tag hatten sie ihrem Vater nicht erzählt, was sie getan haben. Sie ließen ihn in dem Glauben, dass ein böses Tier den Josef zerrissen hatte. Und merkt ihr, was hier bei Juda passiert durch Gottes Gnade? Juda merkt, hier steht er nun vor Gott und kann nicht ausweichen. Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden ist. Er steht zu dem, was er vorher gesagt hat, dass sie Knechte sind. Alle Knechte sind. Und Josef sagt, nein, der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf. Und da trat Juda näher zu ihm herzu und sprach, bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte deine Knechte und jetzt wiederholt er sozusagen, wie es vorher war. Und er sagt, was sie geantwortet haben. Wir kennen die Geschichte. Aber schaut mal, was er hier sagt. Vers 20 am Ende. Ich lese mal Vers 20 ganz. Da antworteten wir meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde, und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter. Und sein Vater hat ihn lieb. War das nicht das Übel bei Josef? War das nicht der Grund, warum sie Josef hassten, dass der Vater ihn lieb hatte? Hier wird das zum Argument. Zu der Grundlage, warum es wichtig ist, für Benjamin einzutreten. Der Vater hat ihn lieb. Merkt ihr die Gesinnungsänderung? Nicht nur zum Vater, sondern auch zum jüngsten Bruder zum jüngsten Bruder ist die Gesinnung verändert. Vers 23, du aber sprachst zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Und so weiter. Und sie sagten das eben dem Vater. Und dann Vers 26, wir können nicht hinabziehen, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen. Und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen. Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist. Der Vater hat ihn lieb. Das Herz des Vaters hängt an dem Jungen. Das, was er vorher hasste, wird hier zum Argument. Die Sorge für den Vater ist im Herzen Judas geschrieben. Merkt ihr das? Er sagt, ich würde so viel Leid über meinen Vater bringen, wenn ich Benjamin nicht wiederbringen würde. Das ist der Grund, warum ich ihn unbedingt mit nach Hause haben muss. So wird es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich von meinem Vater die Schuld tragen, mein Leben lang. Er merkt die Liebe zu seinem Bruder, aber auch die Liebe zu seinem Vater. Beides hat sich komplett geändert. Judas Buße, Judas Gesinnungsänderung. Wir sehen also nicht nur, dass er seine Schuld vor Gott sieht, wie er es vorher gesagt hat. Und das ist das Besondere in dieser ganzen Geschichte. Und es ist etwas, das wir auch immer wieder lernen müssen im Alten Testament, nämlich, dass Gott hier Bilder gibt, gleichzeitig also, dass er Dinge geschehen lässt, die ein Anschauungsmaterial für uns sind, für unser geistliches Leben. Als Judas sagt, Gott hat die Schuld deiner Knechte heimgesucht, da ist er zum zentralen Kern der eigentlichen Situation gekommen. Und wir haben vorher gesagt, es war eine Prüfung. Hier sehen wir eine nächste Antwort, die so entscheidend ist im Leben Judas, nämlich, dass er seine Schuld vor Gott sieht. Wir haben die Frage gestellt, bist du ein Christ? Ist eine Buße, eine echte Buße? Hier sehen wir ein weiteres Merkmal einer echten Gesinnungsänderung, einer echten Buße. Der, der wahrlich Buße getan hat, der bewertet seine Schuld nicht mehr nach dem, was er Menschen angetan hat, nicht nach dem, was es an Konsequenzen für ihn oder für andere hatte, sondern in erster Linie nach dem, was es Gott gegenüber ist. Er richtet Gottes Urteil über seine Sünde auf. Und er leidet vor allem darunter, dass er gegen Gott gesündigt hat. Psalm 51 macht es so deutlich. Aber Psalm 51 ist die Antwort auf Nathan. Nathan kommt ja zu David und lässt ihm David die Geschichte und erzählt ihm David die Geschichte von dem Mann, der viele Schafe hat und der das eine Schaf von dem Armen wegnahm, um es zu schlachten, weil er Besuch bekommen hat. Und David sagt, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und Nathan sagt, du bist der Mann. Und David bricht zusammen. Nathan sagt zu ihm, wie konntest du das Wort des Herrn verachten? Nathan sagt nicht, wie konntest du die Bathseba so verachten? Er sagt nicht, wie konntest du so gegen Uriah sündigen? Er sagt nicht, wie konntest du so gegen das Volk sündigen? Sondern er sagt, wie konntest du das Wort des Herrn verachten? Und David antwortet in gleicher Weise, angemessen zu dem, was es wirklich ist. Er sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Hast du deine Schuld mal vor Gott gesehen? Hast du versucht, deine Schuld allein vor Gott zu beurteilen? Hast du Gott dir gebeten, zu zeigen, was deine Sünde in seinen Augen ist? Schaut, das ist entscheidend für echte Umkehr. Wenn deine Schuld nichts anderes ist als Vergehen, die du gegen Menschen getan hast, dann hast du nicht verstanden, was Sünde wirklich ist. Wahre Buße beginnt Sünde in Gottes Licht zu sehen und nach Gottes Maßstäben zu beurteilen. Dafür brauchen wir den Herrn, dafür brauchen wir seine Hilfe. Wir sehen hier, dass Judas Gesinnungsänderung eine komplette Gesinnungsänderung ist. Und hier sehen wir auch, dass er erkennt, dass das Eigentliche, und wir sehen auch seine erneuerte Haltung seinem Vater gegenüber. Und genau das ist auch die veränderte Gesinnung eines Menschen, der wirklich Buße getan hat. Er hat eine neue Gesinnung Gott gegenüber, dem wahren Vater. Natürlich ändern sich auch die Beziehungen im Leben, den Menschen gegenüber auf dieser Erde. Aber vor allem ändert sich die Beziehung zu Gott, dem Vater. Er trägt Leid, er sorgt sich um den Vater, er empfindet den Schmerz des Vaters und darum argumentiert er hier und setzt sich hier für Josef ein, für Benjamin ein. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zur Stellvertretung. Und da sehen wir etwas Besonderes in dieser Geschichte insgesamt. Ich muss dazu noch mal ausholen, um was zu erklären. Und ich habe überlegt, wie ich das am einfachsten erkläre und dachte an das Opfer der Tauben für einen Aussätzigen. Wenn es einen Aussätzigen gab in der Zeit Israels, der rein geworden ist, so musste er ein Opfer bringen. Und wenn er arm war, musste er zwei Tauben bringen. Nun, er musste zwei Tauben bringen, weil die eine Taube, also der Priester nahm dann eine Schüssel mit Wasser und riss der Taube den Kopf ab und ließ das Blut in die Wasserschale laufen und steckte die Taube ins Wasser rein. Und diese Taube war tot. Dann nahm der Priester die zweite Taube, steckte sie lebendig in das Wasser, also tauchte sie in das gleiche Wasser, wo vorher das Blut der ersten Taube drin war, holte sie wieder raus und ließ sie fliegen. Hier sind zwei Tauben, aber sie erzählen eine Geschichte. Und die eine Geschichte ist die Geschichte des Todes und der Auferstehung. 1500 Jahre vor Christus. Jesu Tod und Jesu Auferstehung waren die Grundlage zur Reinigung vom Aussatz. Jesu Tod und Jesu Auferstehung waren die Grundlage zur Reinigung vom Aussatz. Wir haben hier Josef als Beispiel, wir haben hier Judah als Beispiel, wir haben später Mose als Beispiel. Wir haben immer wieder Beispiele in der Bibel, wo die Bilder sich teilweise ändern, aber sie alle die gleiche Botschaft verkünden, nämlich eine Botschaft. Gott sendet einen Erlöser, einen Stellvertreter. Hier haben wir die erste Geschichte, wo der Stellvertreter für einen anderen eintritt, nämlich das, was Jesus einmal tun würde. Und was Judah hier macht, ist genau das, was Jesus in vollkommener Weise tun würde, später tun wird. Nämlich schaut, was er jetzt sagt. Er sagt, darum will nun dein Knecht als Sklave meinem Herrn hierbleiben anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinem Vater träfe. Hier ist Judah ein schönes Bild für die Herrlichkeit des Stellvertreters des Herrn Jesus Christus. Judah entschuldigt nicht Benjamins Verhalten. Er versucht nicht zu beweisen, dass er unschuldig ist. Im Gegenteil, er geht davon aus, dass er als schuldig dasteht und rechtmäßig verurteilt werden kann. Er geht davon aus, dass er rechtmäßig der Sklave von Josef ist, hier vom Verwalter ist. Aber was macht er? Er steht zu seinem Wort. Er hatte zu seinem Vater gesagt, ich will für ihn bürgen. Und hier steht er nun und sagt, nimm mich als Sklaven. Nimm mich als Sklaven und lass den Jungen frei. Selbst wenn es so ist, wenn er rechtmäßig dein Sklave ist, aber um des Vaters willen, um der Liebe zum Vater willen, nimm mich als Sklave und lass den Jungen nach Hause gehen. Gott offenbart durch Judah, was er einst tun würde. War es nicht das, was Jesus getan hat, von Ewigkeit her? Hat er nicht zum Vater gesagt, hier bin ich, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun? Deinen Willen tue ich gern? Hat er nicht zum Vater gesagt, ich will gehen und Stellvertreter sein? Schlage mich für die, deren Schuld du vergeben sollst. Schlage mich für die, die es verdient haben. Vater, lass deinen Zorn über mich kommen. Lass deinen Zorn über ihre Sünde über mich kommen. Rechne mir ihre Sünde zu und nimm mich als Opfer. Und das ist, was wir hier sehen. Gott offenbart, dass es für den Menschen nur eine einzige Hoffnung gibt, denn wir sind alle vor Gott Übertreter, Lügner, Verbrecher, Mörder. Wir haben es in Matthäus gesehen, in der Predigt über Matthäus gesehen. Matthäus in der Bergpredigt zeigt Jesus, dass kein Mensch ohne Schuld ist, kein Mensch ohne Sünde vor Gott dasteht. Und Gott muss aber, um dieses Werk, um uns einen Stellvertreter zu offenbaren, ich will es anders sagen, Die Herrlichkeit der Tat Judas hier wird erst deutlich, wenn wir verstehen, was die eigentlich rechtliche Stellung der ganzen Brüder hier vor Josef ist. Die Herrlichkeit der Stellvertretung Jesu wird erst offenbar, wenn du weißt, wer du bist vor Gott, wie groß deine Schuld vor Gott ist, wie furchtbar sein Urteil über die Sünde, wie sicher deine Ewigkeit in der ewigen Verdammnis unter dem Zorn Gottes ist. Erst dann verstehst du, wie groß das Opfer des Stellvertreters ist. Ted Donnelly hat es mal so schön gesagt, er hatte eine Predigtreihe über die Hölle gemacht und er kam am Ende im vierten Teil dazu und sagte, liebe Kinder Gottes, ich weiß nicht, ich sage es mit meinen Worten, aber er sagt dann, die Hölle offenbart die Herrlichkeit Christi. Liebe Christen, lass uns nie die Hölle verschweigen, nie den Zorn Gottes verschweigen. Nie die Sünde verharmlosen. Sie rauben Christus und seinem Werk und seiner Stellvertretung und seinem Opfer die Ehre. Er gab sich hin, um den Zorn Gottes zu tragen. Er gab sich hin, um die Schuld auf sich zu nehmen. Er sagte nicht, Vater, vergib ihnen, sie meinen das nicht so böse. Er sagte, sie wissen nicht, was sie tun. Sie kennen das Ausmaß ihrer Schuld nicht. Aber vergib ihnen. Schlage mich für sie. Richte mich für sie. Tritt, stoße mich in die Hölle. Lass mich den Zorn tragen, den du rechtmäßig über die Sünde hast, damit du ihnen vergibst. Und so offenbart Gott hier den Stellvertreter. Aber auch das ist so wichtig für uns. Es ist so wichtig für uns zu sehen, dass Josef hier diesen Test durchführt, um seine Brüder zu prüfen, ob ihre Gesinnung sich geändert hat. Aber gleichzeitig, er bringt sie ja durch dieses Verhalten zu einer Gesinnungsänderung. Er bringt sie in Situationen, wo sie das Ausmaß ihrer Schuld sehen, wo sie merken, was sie wirklich getan haben, sodass sie am Ende, dass Juda am Ende sagen muss, Gott hat die Schuld deiner Knechte heimgesucht. Vielleicht handelt Gott an dir genauso. Gott könnte dich wie alle anderen Menschen deinen Sünden überlassen. Gott könnte dir Frieden geben in deinen Sünden, ja sogar in seinem Zorn dich deinen Sünden übergeben, sodass du Befriedigung und Erfüllung darin suchst bis zu deinem Lebensende. Aber wenn Gott das nicht tut, wenn Gott dich mit deinen Sünden konfrontiert, wenn Gott Situationen in deinem Leben bringt, wo du dein Gewissen hörst, wo du merkst, was deine Schuld wirklich ist und was sie vor Gott ist, dann sieh seine Gnade darin. Gott will dich zur Buße führen. Und Buße bedeutet natürlich Gesinnungsänderung, dass wir unsere Haltung gegenüber die Sünde ändern, dass wir sehen, wie schlimm unsere Schuld ist, dass wir sie im Lichte Gottes sehen. Aber was Gott tut, warum muss Gott das tun? Er muss es tun, um uns zu Christus zu treiben, um uns die Herrlichkeit des Erlösers zu zeigen, um uns zu zeigen, dass es Hoffnung gibt, nämlich um eines Stellvertreters willen. Wir haben diese Woche mit den Kindern die Einsetzung von den Priestern gelesen und da steht, dass die Priester dafür eingesetzt waren, Brandopfer zu bringen und Schlachtopfer zu bringen, um stellvertretend für das Volk zu beten, damit Gott das Volk nicht verderben müsse. Wiederum ein Bild, der Priester im Alten Testament sollte dafür sorgen, dass Gott seinen Zorn von seinem Volk abwendet. Genau das ist Jesus. Jesus kam, Es gibt für den Menschen keine Hoffnung, keine Hoffnung, es sei denn, es gibt einen Stellvertreter, einen Mittler, einen, der für den Menschen eintritt, der sagt, Vater, bestrafe mich, ich will sein Stellvertreter sein, rechne mir seine Sünde zu und bestrafe mich gerecht, wie er es verdient hat. Schaut, darum wird Gott nicht, wenn er einen Menschen errettet, in einer Weise an uns handeln, dass die Sünde gleichgültig ist, dass die Sünde oberflächlich bleibt, dass die Sünde harmlos ist, dass die Sünde für uns nichts bedeutet, sondern er wird so an uns handeln, dass er uns mit unserem wahren Leben konfrontiert und sein Licht vor uns so in unser Leben hineinbringt, dass wir wie David sagen, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Warum tut er das? Warum tut er das? Weil wir nur so seine Herrlichkeit sehen können. Die Herrlichkeit seiner Liebe, die Herrlichkeit seiner Lösung, die Herrlichkeit seiner Vergebung, die Herrlichkeit des Stellvertreters. Wir können noch viel dazu sagen. Denkt an Mose nach, als er für das Volk eintritt. Lest die Geschichte Jesus, lest den Hebräerbrief. Denkt über den Stellvertreter nach. Wenn Gott dir deine Sünde zeigt, bleibe nicht bei Rechtfertigungen, bleibe nicht bei Verharmlosungen, aber bleibe auch nicht bei dem Blick auf deine Sünde stehen, sondern sieh den Herrn Jesus Christus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott konfrontiert dich mit deinen Sünden, um dir Jesus zu zeigen, um dir seinen Erlöser zu zeigen, um dir die Herrlichkeit dieses Erlösers zu zeigen. Das tut er, wenn er uns rettet, und das tut er fortlaufend im Leben seiner Gläubigen. Deshalb überlässt Gott seine Kinder nicht seinen Sünden, sondern fährt fort, so an ihnen zu handeln, damit der Ruhm Christi, der Ruhm über Christus, der Ruhm über das Werk Christi im Leben der Gläubigen größer und größer wird. Wir haben gebetet in diesem Psalm. Vers 9, Psalm 25, Vers 9. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen. Vers 8, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder dem Weg. Darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Und dann schaut, wende dich zu mir, Vers 16, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und ziehe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Wenn es da einen Mittler gibt, einen von den tausend, der zu Gott spricht, ich habe Lösegeld für ihn gefunden. So wird der vor den Menschen singen, nämlich der, für den der Mittler betet. So wird der vor den Menschen singen und sprechen. Ich hatte gesündigt und das Böse verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten. Der Herr gebe Gnade, dass wir als sein Volk uns auszeichnen, als solche, die über den Erlöser singen und ihn preisen. Amen. Lass uns stille werden und jeder hat dann Zeit für sich, Gott zu antworten, auf sein Wort zu antworten. Ich schließe dann im Gebet ab. Nun, lieber Vater, wollen wir bekennen, dass auch wir von dir auf dem Weg gewiesen werden müssen und dass auch wir durch deinen Heiligen Geist geführt werden müssen, um die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Wir danken dir, dass du alles, alle Umstände unseres Lebens und die Ermahnungen unseres Gewissens und dein Wort dazu gebrauchst, um uns auf deinen Weg zu leiten und zu führen. Herr, gib uns Einsicht. Und gib uns die Antwort, die der Wahrheit entspricht, die dich ehrt. Und offenbare deinen Sohn an uns und seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Stellvertreters und die Größe von Golgatha und die Herrlichkeit der Erlösung und das Ausmaß der Erlösung. Vermehre das Lob deiner Kinder über dein Heil. Wir bitten dich für die, die dich noch nicht kennen, die sich noch selbst rechtfertigen und in eigenen Rechtfertigungen stehen geblieben sind. Herr, erbarme dich ihrer, dass du ihr Herz überführst vom Unglauben und sie zu Christus bringst. Gebrauche dein Wort dazu. Wir befehlen uns dir an und danken dir für deine Treue. Ja, wir danken dir für deinen Erlöser. Wir danken dir für das vollkommene Werk in Christus Jesus. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.